Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Mit Petra Enzminger grüße Sie und weiter geht es im Deutschlandfunk an diesem Freitagvormittag mit unserer Diskussionsrunde und Ihnen, den Hörerinnen und Hörern, die sich beteiligen können. Es wird viel diskutiert über Lockerungen der Maßnahmen, mit denen die Corona-Pandemie in Schach gehalten werden soll hierzulande. Im Gegenzug auch über Hygienemaßnahmen und Schutzvorkehrungen wie Abstandsregelungen, aber auch darüber, wie diejenigen geschützt werden sollen, die zu den Risikogruppen gehören. Und da geht es dann nicht zuletzt um die ältere Generation, wie das einzugehen Grenzen ist. Darüber wird hier auch noch zu reden sein. Corona und die ältere Generation, ist die Isolation alternativlos? So haben wir die Sendung überschrieben und im Vorfeld dieser Sendung habe ich schon einige Geschichten auch erzählt bekommen. Die gehen zum Teil sehr ans Herz. Ehepaare, die über Jahrzehnte immer zusammen waren, einer davon nun in abgeschotteten Pflegeheimen. Die beiden können sich nicht mehr sehen. Eine Kollegin berichtet von ihrer Mutter, die in einer Senioreneinrichtung lebt und sagt, die sperren uns einfach weg, aber im Gefängnis hat man wenigstens noch Hofgang. Die sperren uns einfach weg. Haben die Alten auch keine Lobby? Worum geht es da? Um ihren Schutz? Kann man das wirklich nicht anders regeln? Und was macht diese wochenlange Isolation mit den Menschen? Über all das werden wir sprechen, auch mit Ihnen. Wenn Sie sich beteiligen mögen, dann rufen Sie uns an. Die kostenfreie Telefonnummer 00800 4464 4464. Noch einmal 00800 4464 4464. Oder mailen Sie an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Corona und die ältere Generation, ist diese Isolation, die da zum Teil herrscht, alternativlos? Das ist die Frage, die wir heute erörtern wollen. Ich stelle Ihnen rasch die Teilnehmenden vor. Professor Dr. Med. Johannes Pantel, er ist Gerontopsychiater und leitet den Arbeitsbereich Altersmedizin am Institut für Allgemeinmedizin der Goethe-Universität Frankfurt-Main. Von dort aus Frankfurt uns auch zugeschaltet. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Telefonisch zugeschaltet ist uns Franz Wölfel. Er ist der Vorsitzende der Bayerischen Landesseniorenvertretung, kurz LSVB. Ich grüße auch Sie, Herr Wölfel.
Grüß Gott, guten Morgen.
Guten Morgen. Später werden wir dann auch noch mit Boris Palmer, dem Oberbürgermeister von Tübingen, und Dieter Bien, dem Vorsitzenden des Bundesverbands Kommunaler Senioren- und Behinderteneinrichtungen, sprechen. Zunächst einmal, Herr Wölfel, sprechen wir über diese Zeit, in der wir ja alle gehalten sind, Abstand zu wahren, uns und andere zu schützen. Wie sieht das in Ihrem Alltag aus? Sie sind pensioniert. Die Frage Homeoffice oder Weg zum Arbeitsplatz, die stellt sich ja da nicht. Aber wichtige Besorgungen, eventuell auch eine Fahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Wie gehen Sie da vor?
Also ich gehe ganz pragmatisch vor. Ich habe mir in der Apotheke eine Schutzmaske besorgt, Mund und Nase. Und wenn ich zum Einkaufen in den Supermarkt gehe, dann setze ich diese Maske, diese Schutzmaske auf. Meine Erfahrung ist die, dass sich die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung an diese Empfehlungen hält, eine Schutzmaske trägt und auch darauf achtet, dass der Abstand 1,5 Meter eingehalten wird. Wenn ich vielleicht noch ergänzen darf, was mir allerdings negativ aufstößt, ist, dass gerade in Supermärkten zwar die Kunden sich an diese Vorgaben halten, aber beim Verkaufspersonal, da sehe ich leider keine Schutzmasken und dergleichen.
Wobei viele ja gerade die Kassierer sind mit Plexiglasscheiben geschützt. Sie gehen also raus, wie Sie es gerade beschrieben haben, und es klingt so, als hätten Sie da gar nicht so ein schlechtes Gefühl dabei. Ist das so?
Also ein wenig mulmig ist mir schon. Vor allen Dingen, wenn ich auf eine Gruppe von Menschen treffe, die ich nicht kenne, die beisammenstehen, dann versuche ich natürlich, da diese Gruppe zu umgehen und nicht da durch die Gruppe durchzuschreiten. Also ein gewisses, wie soll ich sagen, ungutes Gefühl begleitet mich ständig, denn dieses Virus sieht man ja nicht und niemand ist ja davor geschützt. Mhm. Aber im Großen und Ganzen versuche ich mit der gegebenen Situation zu leben, das Beste daraus zu machen und wenn es irgendwie geht, ja, meinen bisherigen Alltag beizubehalten.
Sie sind verheiratet, sind also zu zweit in dieser Zeit, in der wir hier angehalten sind, Kontakte zu vermeiden. Andere sind alleine, sind isoliert. Können Sie sich das vorstellen, wie das ist?
Also diejenigen, die isoliert sind, die alleine sind, die machen eine sehr schwere Zeit durch. Ich kann mir vorstellen, die Menschen sind verängstigt, sie sind niedergeschlagen, ja, sie sind hilflos. Ich bekomme auch in meiner Eigenschaft als Vorsitzender der LSVB Zuschriften aus der Bevölkerung und da wird immer wieder gefragt, ja, wann wird es besser, wann können wir in die bisherige Situation zurückkehren. Also ich habe den Eindruck, die alten Menschen, die zu Hause alleine sind, denen muss man helfen, denn sonst kann das ganz schlimme Folgen für diese Menschen haben.
Also Sie merken schon auch an den Zuschriften, da ist so eine Durststrecke, das wird langsam ein bisschen schwierig für den einen oder anderen.
Ja, auf alle Fälle. Also wenn ich hier die Dinge lese, die ich da bekomme, dann wird man da schon ganz anders. Und ich bin daher der festen Überzeugung, man muss Konzepte entwickeln, wie man diese Maßnahmen lockern kann, wie man wieder erreichen kann, dass man sein bisheriges Leben so einigermaßen aufrechterhalten kann. Und am schwierigsten, am schwersten haben es natürlich die älteren Menschen, die in einem Pflegeheim, in einem Seniorenheim wohnen. Die sind da allein in ihrem Zimmer, die Angehörigen dürfen nicht kommen. Also ich glaube, wenn ich das so versuche mitzufühlen, das zerreißt einen direkt auf Seiten der Angehörigen, wenn man seine Eltern oder Großeltern nicht besuchen kann und umgekehrt, wenn man ständig allein ist, das macht einen auf Dauer fertig.
00800 4464 4464 ist die Telefonnummer, die Sie wählen müssen, wenn Sie sich beteiligen mögen, auch Ihre Erfahrungen schildern möchten, die Sie machen in dieser Zeit der ja auch Isolation, in der manche stecken. Wenn wir von der älteren Generation sprechen an diesem Vormittag, da müssen wir sicher differenzieren. Es gibt jung gebliebene Alte, kerngesund, ohne große Vorerkrankung und sicher auch Menschen, die noch relativ jung sind, aber mit anderen Erkrankungen zu tun haben und deswegen zur Risikogruppe zählen. Professor Dr. Johannes Pantel, Sie sind Gerontopsychiater. Wie unterscheiden Sie das?
Ja, zunächst mal ist das eine ganz wichtige Differenzierung und ich finde es extrem wichtig, dass wir das jetzt hier an den Anfang der Diskussion stellen. Wir müssen tatsächlich unterscheiden zwischen denjenigen Älteren, die noch selbstständig im häuslichen Bereich leben, die auch nicht dement sind, die nicht schwer pflegebedürftig sind. Das sind über 95% der über 65-Jährigen, also die weitaus größte Gruppe. Und denjenigen, die tatsächlich in Heimen leben, also etwa 4% der über 65-Jährigen, die in der Regel häufig auch unter einer Demenz leiden, damit auch oft nicht mehr für sich selbst entscheiden können und die allein durch ihre Situation, durch ihre Lebenssituation in dem Heim, in einer Gemeinschaftsunterkunft, in einer ganz anderen Situation sind. Diese Unterscheidung ist deswegen wichtig, weil die Schutzkonzepte, die wir daraus ableiten können, auch unterschiedliche sind. Und wir müssen uns davor hüten. Und das ist auch ein eindringlicher Appell an die Politik, hier pauschalisierende Konzepte auf alle Älteren, etwa alle 65-Jährigen, auszubreiten oder auszuschütten, weil das weder verhältnismäßig noch geeignet ist.
Aber Sie sprechen von den über 65-Jährigen, die nur zu 4% eben tatsächlich in Heimen leben. Wenn wir aber mal schauen, wer überhaupt in Heimen lebt. Ich habe gelesen, das Durchschnittsalter des Eintritts liegt bei über 80 Jahren. Das sind ja schon die Hochbetagten, die dann dort untergebracht sind in der Mehrzahl, oder?
Genau, also die tatsächliche Risikogruppe oder Hochrisikogruppe der Älteren, das sind tatsächlich diejenigen, die in den Heimen leben, also die eben Gebrechlichen, wo wir auch leider eben die höchsten Letalitätszahlen zu beklagen haben, auch in der Allgemeinbevölkerung. Das Robert-Koch-Institut hat vor einigen Tagen mitgeteilt, dass eben ein Drittel aller Todesfälle in Deutschland eben in Heimen oder in Heimbereichen zu beklagen ist, Diese Bevölkerungsgruppe stellt aber, wie gesagt, nur 1% der Bevölkerung. Also das heißt, wir haben 33% der Todesfälle in einer Bevölkerungsgruppe, die insgesamt nur 1% aller Menschen in Deutschland ausmacht. Also das zeigt eigentlich das Ausmaß der Dimension und das zeigt auch, dass wir die Schutzmaßnahmen oder auch intelligente Konzepte, zu denen natürlich auch die Ermöglichung von sozialen Kontakten gehört, dass wir die unbedingt und vordringlich zunächst einmal in den Heimen ansetzen müssen. Hier sind die Ressourcen zu bündeln. Mhm. Was die ältere Allgemeinbevölkerung angeht, da haben wir ja schon einiges von Herrn Wölfel gerade auch gehört, wie er sich selber schützt. Und das, wie er das berichtet hat, ist das auch sehr sinnvoll, ist das sehr zweckmäßig. Herr Wölfel ist gut informiert, er kann für sich selber entscheiden, er hält sich eben an die allgemeinen Maßnahmen der Hygiene, des Abstandshaltens und so weiter. Selbstverständlich tut er das. Und damit hat er auch sozusagen für sich diese Entscheidung getroffen und das dann auch kann das in seinem Alltag umsetzen. Bei den Heimen ist es eine ganz andere Situation.
Also ganz, ganz wichtig, auch im Laufe der Sendung weiter zu differenzieren, über wen sprechen wir und wenn welche Maßnahmen erörtert werden, welche Gruppe ist da gemeint. Das werden wir auch ordentlich beachten. Wenn wir auf diejenigen schauen, die älter und auf Hilfe angewiesen sind, dann gibt es ja da unterschiedliche Lebensformen. Wir haben die Menschen in Senioreneinrichtungen, die Sie gerade angesprochen haben. Wir haben auch diejenigen, die ambulante Pflegebetreuung bekommen oder auch einfach zu Hause leben, allein von Angehörigen versorgt werden. Wenn wir auf die Isolation schauen, was würden Sie sagen, wen trifft es da am härtesten zurzeit?
Isolation, soziale Isolation trifft grundsätzlich natürlich erstmal alle Menschen jeglichen Alters, die in irgendeiner Form davon betroffen sind. Aber wir wissen aus der Forschung, dass es insbesondere ältere, chronisch kranke Menschen sind, die auch möglicherweise noch in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, die das besonders hart trifft. Und zwar, wir reden jetzt hier nicht über Tage oder 2-3 Wochen, im Bereich von Monaten bis Jahren wissen wir, dass es einen erheblich ungünstigen Verlauf hat, sowohl auf die körperliche Situation, also auf den Verlauf dieser chronischen Erkrankungen, aber auch auf die psychische, in Form von Apathiesyndromen, Depressivität, Angststörungen bis hin zur Suizidalität. Und dass durch diese Isolation, das sind eben, ich sag vor Corona-Daten, die Lebenserwartung dieser Menschen verkürzt wird. Also kurz, sie sterben früher, wenn man sie sozial isoliert.
Soziale Isolation, also ein großes Problem, das auch harte Folgen haben kann. 00800 446 44464 ist die Telefonnummer, die Sie wählen müssen, wenn Sie sich beteiligen möchten. Und diese Nummer hat Hans-Jürgen Papenfuß gewählt, der jetzt in der Leitung ist. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag.
Herr Papenfuß, Sie haben eine Mutter, die ist schon etwas älter und lebt im Altersheim. Sie haben sie länger nicht gesehen. Wie ist das für Sie?
Ja, ich merke, dass das ein Problem ist. Ich habe den Vorredner gerade gehört. Ich habe heute Morgen Frau Dr. Lehmann gehört. Ich fand das sehr spannend. Ich betrachte das aus mehreren Aspekten. Einmal als Sohn. Meine Mutter ist 95, ist im 96. Lebensjahr. Ich bin glücklich, dass ich sie seit einem Jahr bei uns in der Stadt im Altenheim habe. Sie hat bis vor einem Jahr alleine gelebt mit Pflegedienst. Das wäre jetzt eine Katastrophe, weil dann wäre sie total isoliert. Zum Glück hat sie im Altenheim Kontakt zu anderen Menschen, also zu ihren Mitbewohnerinnen und Mitbewohnern. Aber ihr fehlt, und das merke ich halt am täglichen Telefonat, was ich mit ihr führe, ihr fehlt einfach der menschliche Kontakt zur Familie. Sie ist traurig, sie sorgt sich mehr um meine Frau und mich und mit dem Aspekt immer bleibt gesund, damit ihr mich wieder besuchen könnt, wenn ihr dürft. Also das ist eigentlich das Tägliche, was wir am Telefon erleben.
Und umgedreht, Sie machen sich Sorgen um Ihre Mutter, um die Isolation, dass Sie sie nicht besuchen können, dass sie vielleicht auch einsam sich fühlt. Haben Sie auch um Ihre Gesundheit Sorge?
Um die Gesundheit meiner Mutter? Nein. Also ich achte auf meine Gesundheit. Ich bin zwar auch 65, auch in der Risikogruppe eigentlich. Mein Arbeitgeber achtet wenig auf meine Gesundheit. Ich achte selber darauf. Ich achte darauf, dass die Kontakte zu den Kollegen einfach distanzierter sind. Ich gucke auf mich, dass es mir gut geht, denn ich möchte meiner Mutter, sofern es mir rechtlich wieder erlaubt wird, im Altenheim besuche. Und ich denke halt, ich werde schon darauf angewiesen sein, dann eine geeignete Maske zu tragen. Ich weiß noch nicht, wie die aussehen wird und aussehen kann, weil das, was ich von den Medizinern höre, also ich bin ja kein Mediziner, ich bin psychologischer Psychotherapeut, ich gucke aus einer ganz anderen Sichtweise. Ich weiß nicht, welche Maske geeignet ist. Wahrscheinlich wäre am geeignetsten die einmal Papiermaske, die ja kaum zu bekommen ist in Deutschland und die zu horrenden Preisen mittlerweile einzeln verkauft wird. Also ich finde es eine Katastrophe, dass andere Menschen, Unternehmen an diesem Aspekt noch Gewinn erzielen wollen. Also mir wurde, oder mein Zeitungshändler bekam diese Maske unaufgefordert von dem Vertrieb geliefert und muss sie für 3,50 Euro für die Einmalmaske verkaufen. Das ist eine Katastrophe. Also ich glaube, da muss die Bundesregierung, da muss die Politik noch ganz massiv eingreifen.
Ja, dann werden wir sicher auch noch darauf zu sprechen kommen, wie schwierig es auch ist, für die Pflegeheime an eben entsprechende Schutzausrüstung zu kommen. Sie rufen uns aus Mecklenburg-Vorpommern an und wenn ich das richtig raushöre, dann hätten Sie schon die Gelegenheit, Ihre Mutter zu besuchen. Ist das so?
Nein, ich habe sie nicht. Ich komme bis zur Tür des Heims, kann für meine Mutter was abgeben. Mir wird natürlich wie überall auch der Zutritt verwehrt. Obwohl Mecklenburg-Vorpommern ist ja eigentlich das von Corona am wenigsten betroffene Land. Das muss man einfach ganz deutlich sagen. Bei uns spielt Corona kaum eine Rolle. Der Bürgermeister von Rostock hat seine Stadt gestern als erste Corona-freie Großstadt von Deutschland bezeichnet. Es gibt keine Corona-Fälle mehr.
Und Sie haben Franz Wölfel gehört, den Vorsitzenden der Bayerischen Landesseniorenvertretung, der uns auch geschildert hat, dass er ganz viele Mails und Zuschriften bekommt, in denen immer wieder auch die Frage auftaucht, wann ist das alles vorbei? Also wann können wir wieder ganz normal rausgehen? Wann können wir wieder unsere Angehörigen auch besuchen? Ist das auch etwas, was Sie sich fragen oder wie schauen Sie in die Zukunft, wenn Sie an Ihre Mutter denken?
Ja, ich schaue in die Zukunft im Augenblick ziemlich skeptisch, weil ich glaube, es wird zwar viel vernünftig agiert, auch politisch, das finde ich alles gar nicht schlecht, aber man muss wirklich auch andere Aspekte mit einbeziehen. Man muss einfach sagen, wir müssen manche Bereiche wieder öffnen. Gerade die älteren Leute brauchen wieder soziale Kontakte zu ihrer Familie oder zu Freunden, wenn keine Familie vorhanden ist. Und da muss ein Konzept her. Da muss wirklich ein Konzept her, das ganz klar ist, für die Heime, in denen ältere Menschen leben oder auch für die Pflegeheime, wo Behinderte leben, da muss eine Versorgung für die Angehörigen da sein, dass die vernünftige Masken bekommen und nichts mit hineinbringen. Also das darf ja halt nicht passieren. Also ich bin eigentlich Hamburger und wenn ich lese, was in Hamburg in den Altenheimen zum Teil passiert ist, bin ich glücklich, dass ich meine Mutter hier in Mecklenburg-Vorpommern habe. Das ist einfach so.
Hans-Jürgen Papenfuß, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie uns angerufen haben, uns Ihre Erfahrungen auch geschildert haben. Ich wünsche Ihnen und Ihrer Mutter alles Gute und dass Sie sich ganz, ganz bald wieder sehen können und in die Arme schließen können. Auch das wird ja noch ein bisschen dauern, so ist zu befürchten. Ja, und wenn ich das nochmal in die Runde gebe, Professor Johannes Pantel, wenn Sie als Gerontopsychiater das hören, da ist die 94-jährige Mutter, die sich mehr Sorgen um den Sohn und seine Frau macht, als um ihre eigene Gesundheit. Da ist noch ein Kontakt. Kann sowas, also wenn man jeden Tag telefoniert, diese Isolation ein wenig durchbrechen, aber sicher nicht aufbrechen, aber so ein bisschen helfen, über diese Zeit hinwegzukommen, was würden Sie sagen?
Bevor ich darauf antworte, auf diese sehr wichtige Frage, lassen Sie mich doch bitte ganz kurz nochmal auf die Maskenfrage eingehen, weil das jetzt zweimal bereits angesprochen wurde.
Eine wichtige, die wir tatsächlich auch noch in Breite erörtern müssen, denke ich, aber gerne kurz.
Diese einfache Papiermaske oder auch Schals oder was auch immer, schützen das Individuum nicht. Sie sind allenfalls ein Schutz für Dritte, wenn das Individuum asymptomatisch oder symptomatisch infektiös ist. Das ist also eine Suggestion, auch eine Art von fast Placebo, wenn man denkt, mit einer solchen Maske habe man persönlich einen Schutz. Einen persönlichen Schutz hat man nur durch strenge Einhaltung der Hygiene und durch Abstand. Die Masken, die tatsächlich Menschen selber schützen, das sind diese FFP2-Masken, die sollten im Moment tatsächlich da vorgehalten werden, wo sie dringend benötigt sind, etwa beim Pflegepersonal oder eben in den Heimen. Also das kurz nochmal zur Differenzierung, weil wir sehr viel über die Maske jetzt geredet haben, die in der breiten Öffentlichkeit als Schutz für den jeweiligen Maskenträger eine eigentlich zu vernachlässigende Bedeutung hat, also die dort
geht um den Schutz des Gegenübers eigentlich.
Nur zu den Heimen. Also der Hörer hat hier einen extrem wichtigen Punkt aufgegriffen, indem er eben spezielle Versorgungskonzepte einfordert in den Heimen, in den Einrichtungen, die eben auch einen Kontakt oder auch eine Öffnung des sozialen Kontaktes wieder ermöglichen. Da ist ein Bündel von Maßnahmen denkbar. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit im Moment schon im Detail darauf eingehen soll.
Mit Blick auf die Uhr würde ich sagen, lassen Sie uns wirklich die Zeit auch nutzen, gleich nach den Nachrichten dann nochmal ausführlich darauf einzugehen, auf die Konzepte. Genau. Die Ursprungsfrage war ja, wie wichtig es ist, den Kontakt weiter, wenn auch nur telefonisch zu halten, was das machen kann.
Das ergibt sich aus dem, was ich gerade eben schon gesagt habe. Es ist von eminenter Bedeutung, zumal diese Kontakteinschränkungen, die wir jetzt sehen in den Heimen, die werden fortdauern. Das Virus wird nicht ausgerottet werden. Wer das glaubt, der liegt falsch. Auch die Hoffnung auf eine Impfung ist nur partiell hilfreich, weil wir wissen, dass gerade in dieser hochaltrigen Gruppe die Immunantwort oft nicht ausreichend ist. Und von den Influenza-Studien wissen wir, dass auch die Influenza-Studie etwa hier nur eine Effektivität von 20-40% hat. Also selbst wenn wir eine Impfung haben, werden wir hier in den Heimen weiter Kontakteinschränkungen haben, und das heißt, wir müssen jetzt anfangen, sofort und mit Dringlichkeit Konzepte zu entwickeln, um diese soziale Isolation aufzuheben, weil es eben sonst diese erheblich, gerade für diese Gruppe, diese erheblich negativen Konsequenzen hat, mit einer früheren Sterblichkeit von den psychologischen und Leidensaspekten psychologischer Art, Verlust an Lebensqualität gar nicht zu sprechen.
Es geht also auch darum abzuwägen, und darüber sprechen wir gleich noch nach den Nachrichten. Corona und die ältere Generation, ist die Isolation alternativlos? Darum geht es heute hier am Vormittag im Deutschlandfunk. Im Deutschlandfunk der Vormittag: Leben in Zeiten, in denen der Wunsch, die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in den Griff zu bekommen, eine heftige Ausbreitung zu verhindern, zu zahlreichen Maßnahmen geführt hat, die uns alle in unserem Alltag ja einschränken. Aber Stück für Stück wird bereits wieder gelockert. Dabei sind wir noch längst nicht am Ende dieser Epidemie. Was also bedeutet das für diejenigen, die wir ja auch schützen wollen, schützen müssen in dieser Gesellschaft? Weiter abschotten, isolieren, oder gibt es andere Möglichkeiten? Darum geht es heute in dieser Sendung, an der Sie sich auch beteiligen können, wenn Sie mögen. 00800 4464 4464 lautet die kostenfreie Telefonnummer, die Sie wählen müssen, wenn Sie sich beteiligen mögen. 00800 4464 4464 oder mailen Sie an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Und geschrieben an lebenszeit@deutschlandfunk.de hat unter anderem Hubert Böll, der uns schreibt: Nach einem Corona-positiven Abstrich wurde seine Schwiegermutter im Pflegeheim isoliert. Das ist jetzt über 3 Wochen her. Seit gestern hat sie den Nachweis, dass sie negativ ist. Trotzdem, die Isolation bleibt. Und er fragt sich nun natürlich, warum? Angerufen hat uns Frau Borchert aus Göttingen, die ihre Tochter in der Pflege arbeitend beobachtet. Die sagt, die Menschen haben sich schon sehr verändert dort im Pflegeheim, in ihren Äußerungen, in ihren Wesenszügen. Da hat es Veränderungen gegeben. Sie sind trauriger, weniger Antrieb. Sie haben Sehnsucht nach den Angehörigen. Und das ist etwas, was natürlich beidseitig auch ist. Das haben wir auch schon geschildert bekommen von unserem Hörer Hans-Jürgen Papenfuß. Franz Wölfe, Sie sind der Vorsitzende der Landesseniorenvertretung Bayern. Von Isolation sind diejenigen betroffen, die keinen Besuch empfangen können, aber auch deren Angehörige. Was würden Sie sagen, was kriegen Sie da gespiegelt? Was macht das mit denen?
Also wie ich schon erwähnt habe, die Pflegebedürftigen, die im Heim leben und wohnen, die leiden extrem darunter. Und ich sage ja nichts Neues, wenn ich behaupte, dass diese Einsamkeit, diese soziale Isolation eine Krankheit ist. Und wenn man da nicht gegensteuert, dann führt diese Krankheit zu den Folgen, die der Herr Pantel vorhin ja im Detail ausgeführt hat. Aus meiner Sicht ist es dringend notwendig, dass hier wieder eine Öffnung eingeführt wird, dass die Angehörigen die Möglichkeit erhalten, ihre Pflegebedürftigen im Heim zu besuchen. Denn ohne jedweden Kontakt zu den Angehörigen, ja, kann man es in einem Heim nicht aushalten. Niemand geht freiwillig in ein Heim und diejenigen, die in ein Heim reingehen, die erwarten sich natürlich hier den Kontakt zu anderen Gleichgesinnten und zu anderen Menschen, die in der gleichen Lage sind. Ich glaube, es gibt sicherlich eine Reihe von Möglichkeiten, wie man dieser sozialen Isolation Herr werden kann. Zum einen ist es dringend notwendig, dass die Pflegebedürftigen unterstützt werden. Diese Aufgabe kann natürlich von den Pflegekräften alleine nicht geleistet werden. Es ist notwendig, dass da zusätzliche Kräfte ins Heim kommen, die sich um diese Pflegebedürftigen kümmern. Und dann zum anderen, es muss irgendwie eine Lösung gefunden werden, dass die Angehörigen wieder ins Heim rein dürfen zu besuchen. Und also ich bin kein Mediziner, aber für mich wäre es doch möglich, dass meinetwegen, Sie müssen ja berücksichtigen, die meisten Pflegebedürftigen haben ja heute ein Einzelzimmer. Ist ja nicht mehr so wie früher, dass hier die Pflegebedürftigen zu zweit oder zu dritt in einem Zimmer leben würden. Also Einzelzimmer, und da muss es doch möglich sein, dass ich, wenn der Pflegebedürftige im Bett bleibt, nicht aufstehen kann, dass ich hier eine Glasscheibe vorschiebe. Dann ist der Pflegebedürftige hinter dieser Scheibe und vor der Scheibe kann der Angehörige sitzen. Und zur Verstärkung, dass hier keine Infektion stattfindet, kann ja der Angehörige, der zu Besuch da ist, eine Schutzmaske tragen. Das hat auch der Herr Professor Pantel nicht bestritten, dass das ein zusätzlicher Schutz ist, wenn ich eine Maske aufhabe. Und ich glaube, unter diesen Bedingungen ist es sicherlich möglich, eine vernünftige Konversation zu führen und hier der sozialen Isolation entgegenzuwirken.
Und bevor ich Boris Palmer, der schon in der Leitung wartet, auch mit in die Runde hole, noch möchte ich an dieser Stelle, weil es gerade auch passt, eine Frage von Petra Merkel auch einschieben, die nämlich fragt, wie können sich Risikopersonen mit Vorerkrankungen, die noch mobil sind, schützen, würde dabei, und jetzt kommen wir wieder auf die Maske, eine FFP2-Maske neben den üblichen Maßnahmen hinreichend schützen, und könnte dieser Typ Maske nicht auch per Rezept ausgestellt werden? Das ist ja auch gerade in der Diskussion, da haben Gesundheitspolitiker von CDU und CSU gerade dafür plädiert, Atemschutzmasken auf Rezept für besonders gefährdete Risikogruppen auch ausstellen zu können. Professor Pantel, ist das ein Weg, würden Sie sagen, damit gehen wir schon einen großen Schritt?
Die FFP2-Masken schützen den Träger tatsächlich bedeutsam vor der Infektion. Im Moment ist sicherlich diskussionswürdig, auch für besonders betroffene, mobile, daheimlebende Menschen so etwas leichter zugänglich zu machen. Aber im Moment haben wir noch die Situation, dass in den Heimen und Kliniken immer noch teilweise Engpässe beherrschen. Also hier muss sicher ein Interessenausgleich stattfinden. Bei der FFP2-Maske muss man aber auch bedenken, dass die nur bei einer richtigen Handhabung auch schützt. Also die muss dann wirklich täglich erneuert, gewechselt werden. Die muss dicht ansitzen. Nicht alle vertragen das. Es gibt Menschen, die darunter Erstickungsanfälle bekommen. Wenn sie nicht richtig entsorgt wird, dann stellt sie selbst wieder eine zusätzliche Infektionsgefahr dar. Also das ist nicht so einfach, dass man das einfach nur aushändigt und sagt, mach mal.
Müssen wir also alle noch viel lernen, und es ist ja zu erwarten, dass diese Zeit noch ein wenig länger uns auch mit solchen Fragen weiter beschäftigen lässt. An dieser Stelle möchte ich, wie angekündigt, die Runde noch erweitern. Am Telefon ist der Oberbürgermeister von Tübingen, Boris Palmer von den Grünen. Grüße Sie, Herr Palmer.
Ja, guten Morgen.
Und Sie haben sich in dieser ganzen Debatte ja schon mehrfach auch geäußert um Corona-Eindämmungsmaßen dahingehend, dass Sie ein Maßhalten gefordert haben, was die Schließungen angeht, das Runterfahren der Wirtschaft. Nun wird ja wieder etwas gelockert, wenn auch unter dann strengeren Hygienevorschriften und Abstandsregeln. Läuft das alles so in Ihrem Sinne?
Nein, das kann ich klar verneinen. In meinem Sinne läuft es nicht. Es ist aber auch nicht die Frage, denn niemand hat hier eine perfekte Lösung. Ich stelle nur fest, wir sind weiterhin in einer Dilemmasituation, denn die Einschränkungen für die Wirtschaft sind so massiv, dass da nach Rechnungen des IFO-Instituts 50 Milliarden Euro pro Woche an Schaden entstehen. Und auf der anderen Seite ist das Virus jetzt zwar so ungefähr eingedämmt, aber jeder Infizierte steckt immer noch einen neuen an. Das heißt, wir sind von der Ausrottung des Virus sehr weit entfernt und müssten jetzt diese massiven wirtschaftlichen Schäden so lange weiter hinnehmen, bis ein Impfstoff kommt. Und diese Perspektive finde ich so unbefriedigend, dass ich finde, wir brauchen bessere Lösungen. Es ist ja nicht nur der wirtschaftliche Schaden. Die Wirtschaft brauchen wir, um das Gesundheitssystem aufrechtzuerhalten oder um die Renten zu bezahlen. Und wir haben massive Grundrechts- und Freiheitsbeschränkungen, ja nicht nur in den Pflegeheimen, sondern in der ganzen Gesellschaft zu tragen. Deswegen ist meine Frage, gibt es eine bessere Strategie als das Warten auf den Impfstoff?
Und wir sprechen über die ältere Generation und diejenigen unter den Älteren, die aufgrund womöglich noch hinzukommender Vorerkrankungen zu denjenigen ja auch gehören, die ein größeres Risiko tragen und möglicherweise einen schwereren Krankheitsverlauf haben. Wenn Sie sich mit dem Coronavirus infizieren, wie sorgenvoll ist da Ihr Blick auf diese Bürgerinnen und Bürger?
Das ist meine größte Sorge überhaupt. Wir haben in unseren Altenheimen jetzt einen Screening-Test gemacht, das heißt das gesamte Personal und alle Bewohner getestet. Zum Glück waren die meisten Altenheime frei von Coronaviren, aber in einem ist es eingedrungen. Sofort waren 4 Pflegekräfte infiziert und 15 Bewohner, und von denen sind jetzt schon 3 tot. Das heißt, wenn das Virus in die Alten- und Pflegeheime kommt, dann tötet es einen erheblichen Teil der Bewohner. Und ich finde, das müssen wir unbedingt verhindern. Das müssen wir verhindern wegen der alten Menschen, aber wir müssen es auch verhindern wegen unseres Gesundheitssystems. Denn in Italien und in Spanien ist genau das am Schluss eingetreten, dass so viele alte Menschen infiziert waren, dass die Krankenhäuser unter der Last der Zahl der zu behandelnden Patienten zusammengebrochen sind. Und das ist nun einfach eine diskriminierende Tatsache des Virus, keine politische Entscheidung. 87% der Toten sind älter als 70 Jahre und auch auf den Intensivstationen sind die allermeisten Patienten über 60. Das heißt, um unser Gesundheitssystem nicht zu überlasten, müssen wir vor allem diese Altersgruppe ganz besonders vor dem Virus schützen.
Und jetzt erlauben Sie mir die Nachfrage natürlich auch, wie sollen wir das tun, Ihrer Meinung nach?
Wir haben ja mit dem sogenannten Shutdown 4-5 Wochen einen Weg gefunden, der funktioniert. Das Virus ist auf dem Rückzug, die Reproduktionszahl ist etwas unter 1 und wir waren in Deutschland auch in der Lage, die Alten- und Pflegeheime so weit zu schützen, dass es nur in wenigen Einrichtungen zu den Ausbrüchen des Virus gekommen ist. Das einzige Problem dabei ist, dass die Folge- und Nebenwirkungen dieses massiven Shutdowns so schlimm sind, dass wir ja jetzt alle merken, das halten wir nicht 1 oder 2 Jahre durch. Wirtschaftlich nicht, aber auch menschlich nicht. Und deswegen brauchen wir jetzt,
wie wir gerade gehört haben.
Genau, ja, und psychisch auch nicht. Und deswegen brauchen wir jetzt risikodifferenzierte Ansätze. Was wir im Moment gemacht haben, ist, alle sozusagen gleich auf den Rückzug bringen. Und das Virus sagt uns, diese Maßnahme ist stark genug, da haben wir alles im Griff. Und jetzt müssen wir risikodifferenzierte Wege finden der Lockerung. Das heißt, da wo das Virus nicht zu sehr begünstigt wird in seiner Ausbreitung und wo vor allem die Intensivstationen nicht zu sehr belastet werden, da muss man meiner Meinung nach mehr Freiheiten gewähren. Und da wo die Infektionsgefahr besonders groß und die Gefahr einer schweren Erkrankung besonders groß ist, müssen wir besonders vorsichtig bleiben.
Wenn wir es konkret machen, wie würde es dann in einem Pflegeheim aussehen?
Für Pflegeheime wäre mein Wunsch, dass wir die Testkapazitäten so schnell hochfahren, dass wir den Angehörigen ermöglichen, am Tag vor einem beabsichtigten Besuch ein Testergebnis zu haben, das schnell vorliegt, weil es eine Zeit gibt zwischen einer möglichen Infektion und der Weitergabe des Virus. Und wenn dieses Zeitfenster genutzt werden könnte, um wieder einen Besuch zu machen, also Test, Ergebnis und dann sofort zu den Angehörigen. Und vor jedem weiteren Besuch müsste man den gleichen Mechanismus dann wieder vorschalten. Dann könnte man den Angehörigen wieder Besuche in gewissem Abstand ermöglichen. Und für das Pflegepersonal finde ich das Tübinger System, dass man Screening-Tests macht, also wirklich sicherstellt, dass der Virus nicht in die Pflege und Altenheime eingetragen wird, absolut nötig und wundere mich, dass das bisher so wenig gemacht wird.
Mhm. Dieter Bien ist am Telefon ebenfalls jetzt zugeschaltet. Er ist der Vorsitzende des Bundesverbands der kommunalen Senioren- und Behinderteneinrichtungen. Schönen guten Tag, Herr Bien.
Hallo, Frau Ernstminger.
Grüße Sie. Ich möchte direkt den Vorschlag von Boris Palmer aufgreifen und an Sie weiterreichen, wenn es um die Testung nämlich geht. Also in den Pflegeheimen die Testung hochfahren, dann sehr zeitnah den Besuch zulassen. Vermutlich reden wir da über Zukunft. Aktuell ist sowas noch möglich oder doch? Also nicht möglich oder doch?
Gut, ich sag mal, das kommt natürlich auf die vorhandenen Testkapazitäten an. Vom Grundsatz her ist das ein Wunsch, den in unseren Einrichtungen viele haben. Das heißt, der Wunsch wird auch von vielen Einrichtungsleitungen an uns herangetragen, dass wir uns dafür einsetzen, dass mehr getestet wird. Ich kann das auch einerseits nur unterstützen. Die andere Frage oder die damit verbundene Frage ist aber, welche Kapazitäten sind vorhanden? Und ich habe gestern Abend von Karl Lauterbach gehört, dass man in vielleicht einigen Wochen so weit ist, dass man 2 Millionen Tests pro Woche durchführen kann. Ja. Das wäre dann für uns sinnvoll, wenn wir davon ausschließlich betroffen wären. Aber wenn wir 2 Millionen Personen pro Woche oder 2 Millionen Tests pro Woche durchführen können, dann sind wir im Jahr 2021 und es sind noch nicht alle Menschen getestet worden. Also das zeigt, dass die Problematik erstmal die ist, dass nicht genügend Tests vorhanden sind. Und ich kann das auch aus unserer Region bestätigen. Die Testkapazitäten sind dort beschränkt. Also der Wunsch ist da, die Forderung, das zu tun, ist auch da und es ist sicherlich, finde ich, eine unterstützende Maßnahme, um die Öffnung in Pflegeeinrichtungen oder für Pflegeeinrichtungen ein Stück weit zu forcieren. Aber ich möchte im Grunde auch davor warnen. Denn die Situation in Pflegeeinrichtungen ist eine ganz andere wie die in unserer Gesellschaft. Ja, man kann das anhand von ein paar Daten mal ganz kurz belegen. Ja, wir haben in Deutschland 82 Millionen Menschen, wir haben 150.000 Infizierte und wir haben 5.000 verstorbene Menschen. Das heißt, das sind etwa 3,5% der infizierten Menschen. In Pflegeeinrichtungen in Deutschland leben 850.000 Menschen. Ja, dort gibt es mittlerweile etwa 10.000 Infizierte und davon etwa 17%, die verstorben sind. Das heißt, wir haben hier ein Klientel, wir haben hier Menschen, die einer ganz anderen Gefahr ausgesetzt sind, wie das in der breiten Öffentlichkeit ist. Deswegen, ich kann das durchaus begrüßen und nachvollziehen, dass man über Lockerungen in der Gesellschaft nachdenkt und diskutiert. Ich unterstütze das auch. Ja, aber wir müssen in Pflegeeinrichtungen ganz anders agieren. Hier geht es um Menschenleben. Ja. Und ich kann all die Themen, die teilweise schon angesprochen wurden, ich habe jetzt leider die komplette Diskussion noch nicht gehört, weil ich aus einer Krisenstabssitzung komme, aber die kann ich durchaus nachvollziehen, sehr wohl. Ja, mhm. Gerade die seelsorgerischen oder psychosozialen Aspekte. Aber wir müssen hier andere Wege finden. Ja? Wir arbeiten daran, an entsprechenden Konzepten, aber wir sollten uns nicht darauf einlassen, jetzt die Pflegeeinrichtungen komplett zu öffnen.
Und da Wien, das genau ist unser Thema. Da werden wir noch ausreichend auch Zeit ja dafür haben, wie wir da weiter vorgehen können. Boris Palmer, wenn Sie das hören, zurzeit ist ja weiter so, dass ältere Menschen mit höherem Risiko eher abgeschottet werden. In Alten- und Pflegeheimen sind Besuche nicht erlaubt. Wir kennen Fälle, wo Menschen im Sterben lagen, Angehörige sie nicht besuchen durften zum Schutz der anderen Bewohner. Würden Sie sagen, traurige Schicksale, die zurzeit einfach unvermeidbar sind?
Für die letzten Wochen war das so, weil wir erst nach und nach Wege finden werden, solche ganz schlimmen Einzelschicksale besser zu machen. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass es durchaus denkbar ist, Patienten, die im Sterben liegen, dann in Hospizstationen, die isoliert sind, unterzubringen und dort wieder den Besuch der Angehörigen zuzulassen. Dass sie in der Einrichtung bleiben müssen, ist ja tatsächlich eine Situation, die einen das Blut in den Adern gefrieren lässt, dass Menschen alleine sterben müssen und sich niemand mehr von ihnen verabschieden kann. Aber auch da gilt, was wir gerade gehört haben, Vorrang hat der Schutz derer, die in den Pflegeheimen sind. Wir dürfen eben das Virus nicht reintragen, sondern wir müssen Lösungen finden, wie die Menschlichkeit zu den Betroffenen kommt, aber das Virus draußen bleibt.
Wie ist das dann mit den Älteren über 70 und älter, die in ihrer eigenen Wohnung noch leben können? Was würden Sie denen empfehlen? Oder wie sollen wir mit ihnen umgehen?
Ich würde denen empfehlen, schauen Sie einfach die Statistik nochmal genau an. Das Risiko eines Menschen über 70 auf einer Intensivstation zu landen ist 20 Mal größer durch Corona als eines unter 40-Jährigen. Und das Risiko zu sterben, das haben wir auch gerade wieder nochmal gehört, ist einfach ab 80 immens groß. In Italien, das muss man sich mal klar machen, ist ein Drittel aller nachgewiesenen Infizierten über 80 Jahre mittlerweile tot. Also jeder Dritte, der es hatte und bei dem man es nachgewiesen hat, ist tot. Das heißt, dieses Virus ist einfach extrem ungerecht, es ist extrem altersdiskriminierend und ich kann nur alle älteren Menschen bitten, sich möglichst gut abzuschotten, nichts selbst einzukaufen, Hilfsangebote anzunehmen, möglichst wenig Kontakte zu haben, auch die Enkel nicht zu sehen, weil sie wirklich ihr eigenes Leben gefährden und damit eben auch die Leistungsfähigkeit des Gesundheitssystems, wenn sich das Virus wieder ausbreitet. Ich weiß, dass viele das als entmündigend und bevormundend wahrnehmen, aber es handelt sich nicht um eine politische Entscheidung, sondern hier geht es um biologische Tatsachen. Das Virus greift die alten Menschen an.
Wobei wir auch gehört haben, Isolation macht krank. Ich möchte da kurz noch bleiben. Und auf der anderen Seite sehen wir ja auch an einigen traurigen Beispielen, dass die Abschottung nicht gelingt. Wenn wir auf Infektionszahlen in Altersheimen und Seniorenresidenzen auch gucken, die Isolierung in den Senioreneinrichtungen, also eigentlich eher eine Falle als ein Schutz. Müssen wir da nicht ehrlich sein, Herr Palmer?
Also Sie haben ja jetzt gerade nach den 70 plus, die zu Hause sind und rüstig sind, gefragt. Und ich glaube, da geht es, ich sage es mal konkret, meine Mutter ist 80. Ich habe mit ihr gesprochen. Wir sind beide zu dem Ergebnis gekommen, keine Enkelbesuche. Ich besuche sie auch nicht. Dafür gibt es jetzt Skype. Das machen wir jetzt viel öfter als sonst. Und wir sehen zu, dass wir diesen sozialen Kontakt jetzt halt virusfrei übers Internet abwickeln. Und das können die rüstigen alten Leute, die zu Hause sind. Die können auch zu zweit in den Wald gehen und spazieren, wenn sie ein Ehepaar sind. Ich glaube, das ist machbar, wenn man mal die Einsicht hat, dass es so gefährlich ist. Und für die Pflegeheime ist ein anderes Thema, sind sehr viel weniger. Ja, zum Glück haben wir, glaube ich, das meiste besprochen. Auf keinen Fall so öffnen, dass das Virus reinkommt und technische Möglichkeiten nutzen, um wieder mehr Menschlichkeit zu ermöglichen. Das wäre mein Weg.
Johannes Pantel, als Gerontopsychiater, würden Sie sagen, das ist auch Ihrer? Sie haben es ja schon beschrieben, es muss jetzt sofort etwas passieren, damit die Isolation in den Alten- und Pflegeheimen aufgelöst wird.
Also naja, grundsätzlich, wenn man es so angeht, wie Herr Palmer das gerade formuliert hat, dass man auch Ältere, die daheim leben, Rüstige bittet, sich zu schützen. Im Übrigen muss man da alle Menschen bitten, jeglichen Alters das zu tun. Da sehe ich also keinen Unterschied. Dann bin ich mit dabei. Aber Herr Palmer hat ja noch vor einigen Tagen in der Taz da, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, können mich gerne korrigieren, Herr Palmer, doch etwas rigorosere Maßnahmen vorgeschlagen, das nämlich etwa über Infektionsschutzgesetz oder dann eben im Grunde sind das ja polizeirechtliche Maßnahmen, auch daheimlebende Ältere gewissermaßen zu zwingen, zu Hause zu bleiben. Also sozusagen Rechte einzuschränken staatlicherseits. Und das ist absolut falsch. Da bin ich absolut dagegen. Sie selbst, Herr Palmer, haben ja dafür plädiert, erst die Fakten, dann die Moral. Also bin da zwar in der Form nicht.
Ja,
genau. Aber wenn wir mal über die Fakten reden, die Zahlen, die Sie angeführt haben, des Risikos, die sind erhoben worden, etwa auch in Norditalien, die Zahlen sind mir gut bekannt, eben an denjenigen Menschen, die sich tatsächlich schon infiziert hatten und dann auch in die Kliniken kommen. Und das sind ja schon, und auch verstorben sind, und das sind ja schon die ungünstigen Verläufe. Also Sie haben recht, wenn Sie sagen, dass ein alter Mensch, zumal ein gebrechlicher, wenn er denn schon infiziert und symptomatisch ist, einen deutlich ungünstigeren Verlauf hat. Sie können das aber nicht übertragen auf die ältere Allgemeinbevölkerung, denn darüber haben wir überhaupt keine Zahlen. Es ist sogar sehr wahrscheinlich anzunehmen, dass das Risiko hier bei diesen noch rüstigen, relativ fitten Älteren deutlich geringer ist eben als bei Personen, die etwa in Einrichtung leben. Und wenn Sie dann sehr strikte Maßnahmen auch hier, ich sag mal, staatlicherseits verordnen, dann kommen Sie in einen Bereich, wo ich sagen würde, es geht ja hier auch um verfassungsrechtliche Dinge, das ist nicht mehr verhältnismäßig, es ist auch wahrscheinlich gar nicht geeignet, das hier viel zu übertrieben zu handhaben, also etwa die Empfehlung, man solle das Haus nun gar nicht mehr mehr verlassen oder auch nicht mehr einkaufen gehen. Wenn die Leute sich sonst vernünftig schützen mit den entsprechenden Maßnahmen, die alle schon genannt sind, dann wird das auch hier einen ausreichenden Schutz haben. Also kurzum, als Appell an ältere Menschen, dies zu tun, sich zu schützen, absolut dabei, das staatlicherseits zu verordnen. Das halte ich also weder rechtlich für, ich bin kein Jurist, habe mich aber auch beraten lassen, halte ich nicht für durchführbar und auch nicht für verhältnismäßig.
Johannes Pantel, weil wir noch 2,5 Minuten ungefähr haben, Sie selbst direkt auch einen Anschlusstermin nach 11 haben wir Sie jetzt auch hier verabschieden müssen. Ebenfalls Boris Palmer seine Zeit sehr begrenzt hat, der Oberbürgermeister von Tübingen, aber Ihnen noch schnell, weil Sie direkt angesprochen wurden, die Möglichkeit zu antworten.
Ja, ich sehe das tatsächlich exakt gegenteilig. Der Staat muss hier, um die Verhältnismäßigkeit zu wahren, differenzieren. Es stimmt, es gibt Vorerkrankungen, die auch das Risiko bestimmen, aber trotz allem sieht man in den Alterspyramiden eindeutig, über 70 ist der größte Risikoblock, unter 40 ist die Krankheit nicht anders als die Grippe. Und wenn jetzt die arbeitende Bevölkerung, die unter 40-Jährigen, exakt die gleichen Einschränkungen tragen müssen wie die über 70-Jährigen, dann ist das unverhältnismäßig, weil ja der Maßstab für die Bemessung unserer Freiheiten mittlerweile die Kapazität der Intensivstationen ist. Und man muss nach dem Grundgesetz nur Gleiches gleich behandeln. Aber wenn Sie das nicht überzeugt, dann sage ich, schauen Sie mal nach Paris. Darf ich bitte kurz aussprechen? Schauen Sie mal nach Paris. Schauen Sie mal nach Paris. Dort ist Ausgangssperre für alle 23 Stunden. Am Tag. Schauen Sie nach in die Schweiz. Im Tessin hat man ein Einkaufsverbot für über 65-Jährige. Überall da, wo das Virus sich stärker ausbreitet, kommt man zu härteren Maßnahmen. Und wir glauben im Moment, wir könnten uns leisten, für alle zu öffnen. Wenn das Virus wieder zurückkommt, dann richtet es riesigen wirtschaftlichen Schaden an. Und deswegen finde ich sehr, sehr wohl richtig, dass wir das Risiko differenziert machen. Das bedeutet für Ältere weniger Lockerungen als für Jüngere. Schlicht und ergreifend wegen des Risikos einer schweren Erkrankung.
Jetzt muss ich doch noch mal einfach hier einhaken. Also diese Forderungen sind
ich muss auf die Uhr gucken.
Das Infektionsschutzrecht.
Ich muss mich entschuldigen dafür, aber es ist so, wir werden gleich die Nachrichten hören und Sie haben danach noch Gelegenheit, auch etwas zu sagen.
Leider nicht, weil ich mich jetzt ausklinken muss und das kann so nicht unwidersprochen bleiben.
Vielleicht haben Sie gleich nach den Nachrichten noch eine Sekunde Zeit, dann können wir vielleicht noch miteinander sprechen.
Ja, gerne.
Wunderbar.
Ja.
Wir hören uns nämlich wieder nach den Nachrichten, Corona und die ältere Generation. Danke schon mal Boris Palmer, der Oberbürgermeister von Tübingen, dass Sie uns Ihre Meinung hier so klar geschildert haben und wir hören uns nach den Nachrichten gleich wieder dann. Mit Petra Enzminger und wir sprechen an diesem Vormittag über Corona und die ältere Generation. Ist die Isolation alternativlos? Das ist die Frage, die wir heute stellen. Und da haben wir vor den Nachrichten gerade noch eine heftige Diskussion erlebt. Abschotten, das wird ja nicht zuletzt von Epidemiologen empfohlen. Alexander Kikulé war es, glaube ich, der den Begriff Fort Knox ins Spiel gebracht hat. Müssen wir aber da unseren Blick nicht jetzt weiten? Nach der Verhältnismäßigkeit auch fragen. Isolation macht auch krank. Und wie gesagt, es gab dazu eine Diskussion. Johannes Pantel, der Professor für Altersmedizin an der Universität Frankfurt, und Boris Palmer, der Oberbürgermeister von Tübingen, sind noch in der Leitung, haben kurz verlängert. Und ich möchte Sie beide bitten, tatsächlich das auch noch kurz zu Ende zu führen. Johannes Pantel, ich musste Sie ein wenig unterbrechen, weil wir eben auf die Uhr gucken mussten. Sie haben noch in die Waagschale geworfen, dass wir ja rechtliche Grundlagen da haben.
Genau, also wir sprechen hier nochmal, um das nochmal klarzustellen, über die Forderung, dass man eben auch ältere Menschen in der Allgemeinbevölkerung gezielt, also mit staatlichen Maßnahmen zwingt, zu Hause zu bleiben, während man eben den Rest der Bevölkerung, Klammer auf, die Jüngeren, Klammer zu, weiter lockert. Das ist eine Forderung, die abzulehnen ist. Jetzt über dem Rechtlichen, das gibt das Infektionsschutzgesetz auch nicht her. Also wir befinden uns hier im Paragraph 28. Das ist ein Polizeirecht und demnach ist der Staat natürlich legitimiert, bei Kranken, Krankheitsverdächtigen und Übertragungsverdächtigen freiheitseinschränkende Maßnahmen zum Schutze der Allgemeinheit einzuführen. Wenn wir das jetzt allerdings unterscheiden würden, diskriminieren würden, hier Ältere wirklich diskriminieren würden, dann würden wir diesen rechtlichen Bereich verlassen, weil wir dann im Bereich der sogenannten Umkehrisolation wären. Umkehrisolation dient aber allein dem Schutz der Betroffenen und der Betroffene muss hier einwilligen. Polizeirechtlich nach diesem Paragraph wären das dann die sogenannten Nichtstörer. Und da brauchen Sie tatsächlich auch eine fachliche Grundlage. Sie können nicht einfach pauschal aufgrund einer sehr wackeligen Zahl, die Sie hier in den Raum gestellt haben, sagen, dass alle 70-Jährigen, die vielleicht noch ein oder zwei Begleiterkrankungen haben, tatsächlich ein so erheblich höheres Risiko haben, unter der Voraussetzung, dass sie sich eben sonst auch adäquat schützen, dass sie hier eine rechtliche Maßnahme einführen können, die Grundrechte in erheblichem Maße einschränkt, und zwar nur für einen Teil der Bevölkerung. Das ist verfassungsrechtlich gegen den Gleichheitsgrundsatz. Auch nicht geeignet. Es ist als Maßnahme nachweislich können nicht anhand der Zahlen wirklich belegen, die Sie haben, dass Sie das machen, dass Sie das durchführen dürfen.
Johannes Pfandl, jetzt gucke ich in Ihren Terminkalender und ich weiß, dass Sie sich jetzt länger Zeit gerade nehmen, als Sie eigentlich haben. Deswegen möchte ich gerne an dieser Stelle nochmal Herrn Boris Palmer auch dazu fragen. Ich habe ihn so verstanden, dass er es ja gar nicht so restriktiv auch sehen möchte, sondern dass er diese Empfehlung nochmal ganz dringend aussprechen möchte.
Naja, in der Tat hat er das anders formuliert.
Wir gehen auf das, was er heute hier gesagt hat, Boris Palmer.
Naja, gerne. Zunächst mal habe ich Ihnen gesagt, was ich dringend empfehlen würde. Und das Schöne ist ja auch, die meisten Älteren haben das für sich selber erkannt und handhaben es auch so.
Genau.
Trotzdem glaube ich, dass es notwendig ist, klare Regeln zu definieren. Ihre rechtliche Auffassung halte ich komplett für falsch. Ich empfehle Ihnen die morgige Ausgabe des Spiegel. Da können Sie das auch nochmal intensiv nachlesen.
Ich informiere mich nicht im Spiegel über rechtliche Fragen, sondern bei Experten.
Herr Pandl, darf ich Sie haben ausreden? Das darf ich auch mal.
Gerne.
Ich bin entschieden anderer Auffassung, was die Rechtslage angeht, weil wir sehr wohl differenzieren dürfen nach dem Risiko von Gruppen. Und ein 20-facher Unterschied bei der Wahrscheinlichkeit, einen Intensivplatz zu belegen.
Den Sie nicht belegen können.
Natürlich, Sie brauchen nur die Intensivstationen angucken. Da sind genau diese Altersgruppen drin. Unter 40 ist niemand auf der Intensivstation mit Corona. Das sind absolute Einzelfälle. Ein solch gravierender Unterschied ist rechtlich eine Zugangsmöglichkeit für Differenzierung.
Was aber viel wichtiger ist,
lassen Sie mich doch mal ausreden. Was aber viel wichtiger ist als die Rechtsfrage. Man hätte sich ja all die rechtlichen Maßnahmen, die jetzt gemacht wurden, auch nicht vorstellen können vor 4 Wochen, ist doch die Frage der Angemessenheit. Warum ist es denn nicht diskriminierend, dass Kinder nicht mehr in die Schule dürfen, dass sie ihre Freunde nicht mehr sehen dürfen, dass Spielplätze alle zugemacht sind? Alles altersspezifische Maßnahmen. Warum tun wir das?
Die aber auch gerade gelockert werden sollen, das ist auch in der Diskussion.
Ja, aber bisher nicht. Das ist alles bisher verboten. Und warum tun wir das? Nicht, weil wir die Kinder schützen müssen. Die sind gar nicht gefährdet durch dieses Virus. Das machen wir nur, um die Epidemie zu bremsen. Und das zeigt,
aber die Kinder gelten hier als ansteckungsverdächtig. Das ist übertragungsverdächtig. Das ist eine ganz andere rechtliche Situation.
Wir
müssen sich noch mal informieren, Herr Palmer, bitte.
Lassen Sie sich
rechtlich beraten.
Johannes Pantel und Boris Palmer, jetzt versteht keiner mehr irgendwas. Ich würde auch an dieser Stelle sagen, das ist eine Diskussion, die wir bestimmt noch mal hier führen können. Also auch diese rechtlichen Fragen noch mal klären können. Ich möchte nicht nur über die Betroffenen sprechen, sondern auch mit den Betroffenen hier an diesem Vormittag in dieser Sendung. Ich bedanke mich bei Ihnen aber ganz, ganz herzlich, dass Sie uns auch noch mal klar gemacht haben, wie komplex diese ganzen Fragestellungen auch sind. Und ich glaube, da werden wir auch noch ganz, ganz viel drüber diskutieren müssen, auch an dieser Stelle. Danke, Johannes Pantel, der Professor für Altersmedizin an der Universität in Frankfurt-Main, und Boris Palmer, Oberbürgermeister von Tübingen. Und ich möchte Franz Wölfel fragen, der Vorsitzende der Bayerischen Landesseniorenvertretung, selber über 70 Jahre alt, lebt zusammen mit seiner Frau relativ frei, schützt sich selbst. Wenn Sie diese Diskussion, die Sie ja gerade verfolgt haben, noch einmal für sich so ein bisschen setzen lassen, was geht Ihnen da durch den Kopf?
Da geht mir vor allem Dingen durch den Kopf, dass immer über die alten Leute geredet wird, dass man immer ihnen sagt, was sie tun und lassen sollen. Wir Alte, wir sind doch keine Kinder mehr. Wir sind doch mündige Bürger und wir wissen selbst, was vernünftig und was unvernünftig ist. Und wenn ich dann auch höre, ich weiß es nicht, wer es war, dass die alten Menschen alle diese modernen Medien beherrschen würden, wie Skype und so weiter. Das gilt nur für einen Bruchteil der Gesellschaft. Aber es gibt viele alte Menschen, die trauen sich nicht an diese modernen Kommunikationsmittel ran. und können mit Hilfe dieser modernen Kommunikationsmittel nicht ihre Isolierung überwinden. Dann nochmals zu dem, auch wenn jetzt nicht mehr da ist, was der Herr Palmer gesagt hat. Wir alle kennen doch sicherlich die Empfehlungen des Deutschen Ethikrates. Und wenn ich da mal zitieren darf, da heißt es, ich zitiere, was bei der Auswahl keine Rolle spielen darf, Doppelpunkt, ob jemand eine Familie zu versorgen habe, eine Behinderung hat oder aus einem bestimmten Land kommt. Auch nicht das Alter der Person. Alter darf und sollte in Deutschland kein Kriterium sein. Abstrakte Altersgrenzen sind unzulässig. Ich glaube, was der Deutsche Ethikrat sagt, das ist nicht aus der Luft gegriffen. Die Damen und Herren haben sich das genau überlegt und sicherlich auch von Verfassungsrechtlern beraten lassen, bevor sie solche Aussagen zu Papier bringen.
Aber es ist auch eine Empfehlung. Und Herr Wölfel, Sie haben gesagt, wir sollten nicht immer über, sondern mitsprechen. Das tun wir ja gerade an dieser Stelle auch. Ja. Uns ist es natürlich auch wichtig zu differenzieren. Das haben wir in dieser Sendung auch schon mehrfach gehört. Es gibt ja unter den Älteren ganz verschiedene Zustände der Gesundheit und des Wohlbefindens und der Fitness. Wenn Sie auf sich gucken, Sie sind in der Lage, sich selbst zu versorgen, rauszugehen, auch öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Andere, die in Pflegeheimen sind, die möglicherweise relativ hilflos sind und eben tatsächlich auf die Hilfe angewiesen sind. Dieter Bien ist auch noch in der Leitung. Er ist der Vorsitzende des Bundesverbands Kommunaler Senioren- und Behinderteneinrichtungen, kurz BKSB, und auch Geschäftsführer der Alten- und Pflegezentren des Main-Kinzig-Kreises. Wir sprechen über verschiedene Gruppen. Sie gucken auf diejenigen, die Sie schützen müssen. Und Sie haben es schon angedeutet, eine vorsichtige Öffnung, ja. Aber es geht gar nicht zu weit. Wo würden Sie sagen, ist die Grenze?
Ja, die Grenze ist im Grunde genommen da, wo wir uns vor der Corona-Krise befunden haben, nämlich, dass wir die Einrichtungen wieder für jeden und zu jeder Zeit zugänglich machen. Ich möchte aber noch einen ganz kurzen Satz auch zu Herrn Wölfel sagen. Ich fand das klasse, dass er das eben auch nochmal so geäußert hat, dass wir hier oft über die älteren Menschen in unserer Gesellschaft reden, aber zu wenig mit ihnen. Also vielleicht darf ich auch in Ergänzung dessen, was der Herr Palmer und auch der Herr Pandl da gerade diskutiert haben, noch sagen. Ich finde, es gibt eben auch einen entscheidenden Unterschied zwischen Menschen, die noch im häuslichen Umfeld leben, zu Hause, und zwischen Menschen in der Pflegeeinrichtung. Ja. Also solange ich zu Hause lebe, auch hochaltrig, ja, durchaus auch krank, habe ich die Möglichkeit, eben eine Individualentscheidung zu treffen. Die habe ich in der Pflegeeinrichtung eben nicht. Da treffe ich im Grunde genommen mit irgendwelchen Aktionen oder auch Reaktionen auf Besuche eine Kollektiventscheidung. Und das macht die Situation natürlich um ein Vielfaches schwieriger. Aber ich sage das auch ganz bewusst, das ist vollkommen klar, dass wir diese Situation jetzt, die wir in den letzten Wochen hatten, diese Isolation, diese gänzliche Isolation, ja, dass wir die nicht aufrechterhalten können. Wir haben, das haben Sie ja auch jetzt in der Sendung schon angesprochen, wir haben im ersten Schritt, ich sag mal, sehr schnell Maßnahmen ergriffen, wie das, was auch schon angesprochen wurde, Telefonbetreuung oder Telefonpatenschaften, Videotelefonie mit Angehörigen, was ganz wichtig ist, Einzelbetreuung in den Einrichtungen. Aber das waren die ersten Akutmaßnahmen und jetzt müssen schon andere Schritte folgen. Es muss die Begegnung möglich sein. Die Frage ist nur, wie. Ja, und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Über das machen wir uns in den Einrichtungen im Moment auch sehr viele Gedanken. Wir holen auch Fachleute dazu, um genau dieses Thema zu diskutieren und Lösungen zu finden. Und ich sage ganz offen, diese Lösungen werden von Einrichtung zu Einrichtung anders aussehen. Aber sie werden sicherlich nicht so aussehen, wie das in der breiten Öffentlichkeit ist.
Und gerade wird das Geschäftsleben ja auch wieder etwas geöffnet. Auch die Schulen werden schrittweise geöffnet. Montag geht's los. Mit welchem Gefühl beobachten Sie das, wenn Sie das im Hinterkopf haben, was Sie uns gerade geschildert haben, dass Sie eigentlich ja auch wieder langsam in eine andere Richtung gehen möchten und müssen?
Also wenn ich an die Ansprache unserer Kanzlerin von gestern Abend denke, dann finde ich es toll, dass wir in unserem Staat da eine durchaus auch kontrovers diskutierte Diskussion führen über die Frage, wie wir langsam uns öffnen. Und ich finde es auch gut und richtig, dass wir uns darüber Gedanken machen und auch, dass Geschäfte wieder aufmachen, dass im Grunde auch der öffentliche Nahverkehr wieder etwas stärker in Anspruch genommen wird und natürlich auch, dass auch die Schulen wieder ans Netz gehen. Aber, und das glaube ich ist das Wichtige und das hat die Kanzlerin ja auch deutlich gemacht, dass man das mit viel Bedacht tut. Das heißt, dass man langsame Schritte geht. Ja, und ich kann auch verstehen, dass die Wirtschaft anfahren muss. Auch das ist wichtig. Deswegen finde ich, dass Lockerungsmaßnahmen unumgänglich sind, aber eben mit Augenmaß. Denn die Gefahr, die ist bei weitem noch nicht vorüber, auch für die Gesellschaft nicht. Mhm. Wenn ich über Pflegeeinrichtungen nachdenke, dann gehe ich im Moment davon aus, dass wir bis in das Jahr 2021 mit der aktuellen Situation umgehen müssen. Wir müssen uns in dieser Situation verändern. Wir müssen die Situation auch, was unsere Bewohner, unsere Angehörigen anbelangt und natürlich, die darf man auch überhaupt nicht vergessen, unsere Mitarbeiter, unter welcher Belastung die im Moment tätig sind. Ja,
wichtiges Stichwort, denn wir haben in der Leitung tatsächlich einen Mitarbeiter eines Altersheims. Herr Schulze-Winge hat uns aus Essen angerufen, der sicherlich schildern kann, wie er diese Situation gerade erlebt. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, ich grüße Sie zusammen.
Herr Schulze-Winge, Sie haben gerade gehört, was Dieter Bien auch geschildert hat. Das ist eine Riesengratwanderung. Einerseits will man natürlich die Bewohner schützen, will auch die Mitarbeiter schützen. Andererseits weiß man auch, wie schwierig es ist, dass der Kontakt zu den Angehörigen ausbleibt und unterbunden werden muss. Wie erleben Sie das?
Ja, ich würde gerne nochmal meinem Vorredner beipflichten mit dem Thema, dass wir auch bei älteren Leuten die Mündigkeit nicht vergessen dürfen. Also ich erlebe das tagtäglich. Gerade jetzt nicht bei den demenzkranken Patienten, die wir haben, aber bei den Leuten, die auch von der geistigen Fähigkeit noch ganz klar sind, die haben da auch ganz große Schwierigkeiten, dass man denen die Mündigkeit dadurch erzieht. Ne? Also die vergleichen das dann immer ganz salopp und sagen, es gibt im Jahr 10.000 Verkehrstote in Deutschland und da wird auch nicht verboten, über die Straße zu gehen. Ne? Da muss dann jeder auch ein bisschen auf sich selber aufpassen. Und das ist so momentan bei uns ein ganz großes Thema, dass die älteren Damen und Herren sich damit auseinandersetzen. Ich würde auch generell noch mal eine Diskussion gerne anstoßen und zwar, wir hatten ja jetzt, ich glaube gestern oder vorgestern, die neuen offiziellen Zahlen des RKIs.
Die kommen täglich.
Und wenn man die Zahlen, genau, wenn man die Zahlen mal den anderen Zahlen gegenüberlegt, wie zum Beispiel die Fälle der Herz-OP-Verstorbenen und so weiter. Das heißt, die anderen Zahlen, die brechen momentan alle ein. Und wenn wir wissen, dass der Test, dass der Corona-Test 60-70% Fehlertoleranzen hat, was ja das RKI selber bestätigt hat, dann frage ich mich, auf welcher Basis machen wir gerade diesen Shutdown und auf welcher Basis entziehen wir Menschenrechte und Grundrechte, die wir in diesem Land haben? Das würde ich gerne mal beantwortet bekommen. Und wenn Sie dann gestern die Pressekonferenz von dem Herrn Spahn gesehen haben, dann lässt mich das doch tief aufhorchen, wenn er selber sagt und jetzt so schon so ein bisschen in die Richtung wandert, ja, wir waren ja in einer Sondersituation, ich sage es jetzt mal mit meinen Worten, wir waren ja in einer Sondersituation, auch in Sondersituationen muss man dann auch mal Entscheidungen treffen, die sich im Nachhinein vielleicht als Fehler herauskristallisieren. Was meinte er denn damit?
Das können wir an dieser Stelle natürlich nicht fragen. Und auch der Mediziner in dieser Sendung, Johannes Pantl, können wir gerade nicht fragen, was die Testergebnisse angeht. Aber ich möchte Sie nochmal ansprechen, weil Sie ja selber im Altersheim arbeiten, darauf, wie Sie das erleben. Haben Sie Angst auch, dass möglicherweise über die Mitarbeiter Infektionen ins Haus getragen werden? Wie schützen Sie sich selbst?
Ja, natürlich hat man da eine gewisse Angst und Panik, weil man da ja, ich sag mal, von morgens bis abends wird man ja auch medial mit dem Thema konfrontiert und dann natürlich entstehen da auch gewisse Ängste, das ist klar. Nein, wir haben natürlich auch die Maßnahmen getroffen, die empfohlen werden, wie Mundschutz und so wenig Kontakt wie nur möglich mit auswärtigen Besuchern und so weiter. Ich sage Ihnen noch mal ganz ehrlich, also ich bin da wirklich an der Quelle der älteren Herrschaften. Also die sind da momentan in einer sozialen Isolation, wo ich das Gefühl habe oder wo ich auch die Angst habe, dass das vielleicht im Nachhinein eine größere Ursache hat als die angebliche Pandemie, die wir da gerade haben. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, die Leute, die jetzt auch gerade zuhören, da würde ich gerne mal einen Appell jetzt raussprechen. Leute, fangt wieder an, die Informationen, die ihr bekommt, zu hinterfragen. Nicht alles ist Gold, was glänzt. Das ist mir ganz wichtig. Und die älteren Herrschaften, wie der Herr, ich weiß den Namen jetzt leider nicht mehr, das finde ich ist eine ganz wichtige Aussage. Franz die älteren Wölfe, Herrschaften sind mündig, die können mit selber in der Leitung entscheiden.
Auch ist. Herr genau. Schulze-Winger, diesen Appell, den richten wir auch immer wieder an alle. Also hinterfragen ist immer gut. Ich danke Ihnen, dass Sie uns angerufen haben, Ihre Erfahrungen aus Sicht eines Mitarbeiters in einem Altersheim auch geschildert haben. Irene Wickbold ist schon in der Leitung, wartet auch schon eine ganze Weile, die uns vom Bodensee angerufen hat. Schönen guten Tag.
Ja, guten Tag, hallo, schön, dass ich drankomme.
Ja.
Ich habe mehrere Perspektiven. Erstmal kann ich mich sehr dem Vorredner anschließen, da mein Mann auch als Pflegekraft arbeitet. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass ein Bonus für Pflegekräfte jetzt doch vielleicht mal dran wäre, anstatt für Herrn Drosten. Und angerufen habe ich als Angehörige auch. Ich habe eine 89-jährige Mutter und eine 95-jährige Tante, die ich betreue. Beide nicht dement, geistig voll auf der Höhe. Meine Mutter braucht dringend Physiotherapie, die sie seit 5 Wochen nicht mehr kriegen kann, weil die Physiotherapeutin nicht ins Haus gehen darf, obwohl sie eine Knieprothese hat und eine Oberschenkelfraktur hatte.
Das heißt, sie lebt zu Hause?
Nein, sie lebt in einem Seniorenheim.
Und da kann die Physiotherapie auch nicht mehr reinkommen?
Nicht rein und ich darf sie auch nicht umgekehrt in die Physiotherapiepraxis bringen. Geht nicht.
Ich gebe das weiter an Dieter Bien, ja, der Vorsitzende.
Weitermachen. Eine Katarakt-OP wird jetzt dauernd verschoben, weil die strenge Quarantäne mit 2 Wochen ohne Kontakt, nur noch mit Mitarbeitern, mit Komplettmontur, die hält sie psychisch nicht durch, weil sie war in einer Angstpsychose letztes Jahr. Meine Tante hat Durchblutungsstörungen in Beinen und Schwindelattacken. Da wird der Hausarzt nicht gerufen, weil der könnte ja Covid-19 reintragen. Meine Freundin hat eine 97-jährige Mutter zu Hause. Da gibt es keine Tagespflege mehr, die ist geschlossen. Es gibt keine Pflegekräfte mehr aus dem Balkan. Das heißt, meine Freundin kann nicht mehr arbeiten, weil ihre Mutter ist dement und blind.
Also man hört an diesen Schilderungen, wie weitreichend die ganzen Maßnahmen auch gehen. Und ich danke Ihnen, dass Sie uns die geschildert haben, Irene Wickbold, die Sie uns vom Bodensee aus anrufen. Und wie gesagt, ich gebe es an Dieter Bien, er ist der Vorsitzende des Bundesverbands Kommunaler Senioren- und Behinderteneinrichtungen. Herr Bien, wir hören das ja dieser Tage häufiger, dass in den Notaufnahmen weniger los ist, dass die Menschen weniger zum Arzt gehen. Wenn wir jetzt auch gleichzeitig hören, die Physiotherapeuten dürfen nicht mehr in die Heime, da gibt es eigentlich wichtige Behandlungen, die nicht stattfinden im Moment. Wie ist das bei Ihnen? Wie erleben Sie das? Was können Sie aufrechterhalten, was nicht?
Ja, das ist natürlich bundesweit sehr unterschiedlich. Also der Föderalismus, sage ich jetzt mal an der Stelle, sieht hier von Bundesland zu Bundesland andere Regelungen vor. In unserer Region oder hier in Hessen ist es beispielsweise möglich, dass Physiotherapie bei medizinischer Notwendigkeit natürlich unter Einhaltung strengster Schutzmaßnahmen, das heißt, sie müssen natürlich auch ihre entsprechende Schutzkleidung mitbringen, dass die in die Einrichtung können und die Bewohner behandeln können. Also das ist ja ähnlich, wäre ja auch fatal, wenn man den medizinischen Dienst nicht mehr zulassen würde. Ja. Also das heißt, es kommt immer darauf an, auch auf dass die Bundesländer, welche Regelungen dort eingeführt sind. Ich kann im Moment nur sagen, also in Hessen, da bin ich aktiv, da hat man diese Möglichkeit und das finde ich auch unentbehrlich. Mhm. Ja. Sie hatten ja vorhin auch schon mal was angesprochen im Bezug auf die Situation von palliativen Bewohnern. Ja. Auch da ist es nach wie vor möglich, dass in einer palliativen Situation Angehörige, aber ich betone immer wieder aber, und das ist das Entscheidende, ja, in einer entsprechenden Schutzausrüstung dann auch die Angehörigen besuchen dürfen. Ja. Und das lässt sich eben nun mal nicht auf alle Bewohner bzw. alle Angehörigen übertragen, weil natürlich, das Thema hatten Sie vorhin auch schon mal am Rande erwähnt, das Thema Schutzausrüstung dann irgendwann zum Problem wird. Ja. Mhm. Also Möglichkeiten gibt es. Ich will aber auch noch ganz kurz ein anderes Thema ansprechen, was die Vorrednerin eben angesprochen hat. Das ist dieses Thema mit dem Bonus. Ja. Ich denke, das wird im Moment, da gibt es entsprechende Empfehlungen und es gibt Diskussionen, Diskussionen. Ich hoffe auch, dass man da von Seiten der Arbeitgeberverbände und der Gewerkschaften schnellstmöglich eine Lösung findet. Das wurde relativ schnell an die Öffentlichkeit getragen, dieses Thema. Deswegen ist natürlich die Erwartungshaltung beim Personal auch groß. Und ich denke, da ist die Politik jetzt auch gefordert, eine Entscheidung zu treffen. Aber viel wichtiger wäre mir in dem Zusammenhang einfach die Frage, was passiert nach Corona? Sieht man dann endlich mal tatsächlich die Wertschätzung der Pflege in unserem Land, Pflege und Betreuung, sage ich ganz bewusst.
Da bin ich mir ganz sicher, dass wir das aufgreifen werden, auch tatsächlich nach Corona, inwieweit das noch nachhalt und dann auch aufgegriffen wird, was wir jetzt alles an Versprechen auch so hören. Ute Schröder ist in der Leitung, die uns aus dem Raum Hamburg angerufen hat. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Sie haben welche Erfahrung?
Mein Mann ist dement, lebt in einer geschlossenen Einrichtung und er kann einen nicht mehr lesen. Er kann einzelne Worte nochmal buchstabieren. Er kann nicht mehr sprechen, er versteht den Sinn nicht mehr. Und ich habe jetzt gedacht, weil ich ihn nicht besuchen darf, ich schreibe ihm mal Briefe, weil wir uns früher, als sie uns kennengelernt hatte und er studierte und wir uns selten gesehen haben, täglich geschrieben haben. Die Briefe werden ihm dann vorgelesen. Manchmal hat er was verstanden, als ich das nimmt mich jetzt wieder mit. So. Und jetzt, ich kann nicht mehr mit ihm telefonieren, das versteht er auch nicht mehr. Was kann ich noch tun für ihn?
Ute Schröder, die Leitungsqualität ist nicht ganz so gut, aber ich denke, wir haben verstanden, dass es Ihnen sehr wichtig ist, dass Sie irgendwie versuchen wollen, an Ihren Mann doch heranzukommen, auch wenn Sie ihn persönlich nicht sehen können im Moment. Vielleicht, Franz Wölfel, Sie sind der Vorsitzende der Bayerischen Landesseniorenvertretung, haben uns geschildert, dass ja ganz viele Angehörige sich auch an Sie wenden und Sorge haben. Was würden Sie sagen? Wie kann man da damit umgehen? Was kann man tun?
Also in dem letzten Fall, wenn es Probleme gibt, wenn der Angehörige der Meinung ist, das Heim würde sich nicht ausreichend um den Pflegebedürftigen kümmern, dann kann ich nur empfehlen, dass man sich an die kommunale Heimaufsicht wendet. Die Heimaufsicht ist dafür verantwortlich, dass die Interessen und die Bedürfnisse der Heimbewohner gewahrt werden. Vielleicht noch zwei konkrete Vorschläge, wie man die Situation verbessern könnte, gerade bei denjenigen, die zu Hause wohnen, die alten Menschen.
Und Herr Wölfel, ich sage Ihnen schon mal, das wird das Schlusswort. Also insofern wäre es schön, wenn Sie es knapp schnell schildern.
Vorschlag Nummer eins, da müsste man doch bei der Pflegeversicherung etwas nachbessern, dass nicht nur die grundpflegerischen Leistungen und die Behandlungspflege finanziert wird, sondern auch diese menschlichen Beziehungen, wenn die von Seiten des ambulanten Pflegedienstes erbracht werden, dass die auch entsprechend vergütet werden. Und das Zweite, was ganz wichtig ist, ich glaube, die Bundesregierung sollte sich Gedanken machen, wie man weiter Beruf und Pflege miteinander vereinbaren kann. Denn wenn jemand zu Hause gepflegt wird, dann wird er ja gepflegt von den Angehörigen und da sind ja viele noch im Beruf. Und hier muss eben die Vereinbarkeit von Beruf und Pflege nochmals verbessert werden.
Und es tut mir leid, dass ich in dieser Sendung so häufig unterbrechen musste, aber die Zeit rennt und wir werden viele dieser Themen nochmal aufgreifen. Ich danke Ihnen allen, dass Sie mitgemacht haben. Bedanke mich bei Ihnen, Herrn Wölfel und Herr Bien.